Leitung von Jeanne Lamont. Auf die Sekunde genau 8:30 am Freitagmorgen. Es ist der 125. Geburtstag von Erich Kästner. Im Zeichen seines literarischen Schaffens steht die folgende halbe Stunde.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Niko Holonitsch liest den 5. von 9 Auszügen aus Der Gang vor die Hunde, dem satirischen Roman von Erich Kästner aus dem Jahr 1931. Fabian hat Labude im Haus seiner Eltern in Grunewald besucht. Dort hat letzterer ihm von seinen politischen Aktivitäten an der Hamburger Universität berichtet. Denn im Gegensatz zu seinem Freund Fabian verfolgt Labude Ideale, die der nihilistische Fabian nur mit Skepsis kommentiert. Labude hat bei diesem Besuch in Hamburg aber auch herausgefunden, dass ihn seine Braut Leda betrügt, worüber er todunglücklich ist. Zusammen gehen die Freunde ins Atelier von Ruth Reiter, wo sich zahlreiche nackte Frauen befinden. Dort lernt Fabian Cornelia Battenberg kennen, eine promovierte Juristin, die nach seinem Eindruck nicht in diese Umgebung passt.
Jetzt klingelte es draußen. Die Reiter richtete sich auf und ging mit schweren Schritten hinaus. Die Selo zog die Strümpfe an. Ein riesiger Mann kam durch die Tür. Er atmete keuchend, hatte ein Holzbein und ging an einem Stock. »Ist die Kulp da?«, fragte er. Die Reiter nickte. Er zog ein paar Geldscheine aus der Tasche, gab sie der Bildhauerin und sagte: »Ihr anderen solltet eine Stunde fortgehen. Die Selo kannst du mir eventuell noch dalassen.« Er sank auf einen Stuhl und lachte schwerfällig. »Nein, nein, Baron, es war nur ein Spaß.« Die Kulp kroch von der Chaiselongue, strich sich das Kleid glatt und gab dem Mann die Hand. »Tag, Wilhelmi. Noch immer nicht tot?« Wilhelmi wischte sich den Schweiß von der Stirn und schüttelte den Kopf. »Lange kann's aber nicht mehr dauern, sonst ist das Geld früher zu Ende als ich.« Er gab auch ihr ein paar Geldscheine. »Selo«, rief er, »sauf den Gin nicht aus und zieh dich schneller an.« »Geht in die Cousine, ich komme nach«, sagte die Kulp. Dann rüttelte sie Labude munter. »Mein Lieber, du wirst jetzt rausgeschmissen. Hier ist einer, dem die Ärzte erzählt haben, dass er noch in diesem Monat stirbt. Er lauert auf den Tod wie unser eins auf die Periode. Ich helfe ihm bloß ein Viertelstündchen warten. Später treffe ich euch wieder.« Labude stand auf. Die Reiter holte ihren Mantel. Fabian kam mit Fräulein Battenberg hinter den Plastiken vor. Die Selo war mit Anziehen fertig. Sie gingen. Der Todeskandidat und die Kulp blieben zurück. »Hoffentlich prügelt er sie nicht so sehr wie beim letzten Mal«, sagte die Bildhauerin auf der Treppe. »Es bringt ihn auf, dass andere länger leben dürfen als er.« »Die hat nichts dagegen, die liebt die Keile«, meinte die Selo. »Und außerdem, von ihrer Zeichnerei kann sie nicht leben und nicht sterben.« »Feine Berufe haben wir«, die Reiter lachte wütend. Die Cousine war ein Clublokal, in dem vorwiegend Frauen verkehrten. Sie tanzten miteinander. Sie saßen Arm in Arm auf kleinen grünen Sofas. Sie sahen einander tief in die Augen. Sie tranken Schnaps. Und manche trugen Smokingjacken und hochgeschlossene Blusen, um den Männern recht ähnlich zu sein. Die Inhaberin hieß wie ihr Lokal, rauchte schwarze Zigarren und vermittelte Bekanntschaften. Sie ging von Tisch zu Tisch, begrüßte die Gäste, erzählte handfeste Witze und soff wie ein Boudica. »Ich kann unser Gespräch noch nicht vergessen«, sagte Fabian zu Fräulein Battenberg. »Halten Sie wirklich alle Frauen, die hier versammelt sind, für gebürtige Abnormitäten? Die Blondine da drüben war jahrelang die Freundin eines Schauspielers, bis er sie ruckartig an die Luft setzte. Dann ging sie ins Büro und schlief mit dem Prokuristen. Sie kriegte ein Kind und verlor den Posten. Der Prokurist leugnete die Vaterschaft, das Kind wurde aufs Land gegeben. Die Blondine bekam eine neue Stellung, aber sie hat, vielleicht für immer, mindestens vorübergehend, von den Männern genug. Und mancher, die außer ihr hier sitzt, erging es ähnlich. Die eine findet keinen Mann, die andere findet zu viele. Die dritte hat panische Angst vor den Folgen. Hier sitzen viele Frauen, die mit den Männern nur böse sind. Die Selo, die mit meinem Freunde zusammenhockt, gehört auch zu dieser Sorte. Sie ist nur lesbisch, weil sie mit dem anderen Geschlecht schmollt. »Wollen Sie mich nach Hause bringen?«, fragte Fräulein Battenberg. »Es gefällt Ihnen hier nicht.« Sie schüttelte den Kopf. Da ging die Tür auf. Die Kulp taumelte ins Lokal. Vor dem Tisch, an dem die Bildhauerin saß, blieb sie stehen und öffnete den Mund. Sie schrie nicht. Sie sprach nichts. Sie brach zusammen. Die Frauen drängten sich neugierig um die Ohnmächtige. Die Cousine brachte Whisky. »Der Wilhelmi hat sie wieder geschlagen«, sagte die Reiter. »Ein Hoch auf die Männer«, schrie ein Mädchen und lachte hysterisch. »Holt den Doktor aus dem Hinterzimmer«, rief die Cousine. Man rannte durcheinander. Der Klavierspieler, der ebenso witzig wie betrunken war, intonierte den Trauermarsch von Chopin. »Das soll der Doktor sein?«, fragte Fräulein Battenberg. Durch die Seitentür trat eine große, magere Dame im Abendkleid. Das Gesicht glich einem weiß gepuderten Totenkopf. »Ja, das ist ein medizinisch vorgebildeter Mann«, sagte Fabian. »Er war sogar einmal Chorstudent. Sehen Sie die Schmisse unterm Puder? Jetzt ist er Morphinist und hat polizeiliche Erlaubnis, Frauenkleidung zu tragen. Er lebt davon, dass er Morphiumrezepte verschreibt. Eines Tages werden Sie ihn erwischen, dann vergiftet er sich.« Man trug die Kulp ins Hinterzimmer. Der Doktor im Abendkleid folgte. Der Klavierspieler begann einen Tango. Die Bildhauerin holte den Abendakt zum Tanz, presste die Freundin eng an sich und sprach heftig auf sie ein. Die Selo war völlig betrunken, hörte kaum zu und schloss die Augen. Plötzlich riss sie sich los, überquerte schwankend das Parkett, schlug den Klavierdeckel zu, dass das Instrument jammerte, und brüllte »Nein!« Es wurde totenstill. Die Bildhauerin stand allein auf der Tanzfläche und hatte die Hände ineinander gekrampft. »Nein«, brüllte die Selo noch einmal. »Ich habe genug davon. Bis dahin. Ich will einen Mann haben. Einen Mann will ich haben. Steig mir doch den Buckel runter, du geile Ziege.« Sie zerrte Labude von seinem Hocker, gab ihm einen Kuss, hieb sich den Hut auf den Kopf und zog den jungen Mann, kaum dass er den Mantel mitnehmen konnte, zur Tür. »Es lebe der kleine Unterschied«, schrie sie. Dann waren die beiden verschwunden. »Es ist wirklich besser, wenn wir gehen.« Fabian erhob sich, legte Geld auf den Tisch und half der Battenberg beim Anziehen. Als sie gingen, stand Ruth Reiter, auch der Baron genannt, noch immer auf dem Tanzparkett. Niemand wagte es, sich ihr zu nähern.
Zehntes Kapitel. Topographie der Unmoral. Die Liebe höret nimmer auf. Es lebe der kleine Unterschied.
»Wieso ist dieser Mensch Ihr Freund?«, fragte sie auf der Straße. »Sie kennen ihn doch gar nicht.« Er ärgerte sich über ihre Frage und er ärgerte sich über seine Antwort. Sie gingen schweigend nebeneinander. Nach einer Weile sagte er, »Labude hat Pech gehabt. Er ist nach Hamburg gefahren und hat zugesehen, wie ihn seine zukünftige Gattin betrogen hat. Er organisiert gern. Seine Zukunft war, nach der familiären Seite, bis auf die fünfte Stelle nach dem Komma ausgerechnet. Und nun stellt sich über Nacht heraus, es war alles falsch. Er will das rasch vergessen und versucht es zunächst auf horizontale Art.« Sie blieben vor einem Geschäft stehen. Der Laden war trotz der nächtlichen Stunde hell erleuchtet und die Kleider und Blusen und Lackgürtel lagen zwischen den dunklen Häusern wie auf einer kleinen, von der Sonne beschienenen Insel. »Können Sie mir sagen, wie spät es ist?«, fragte jemand neben ihnen. Fräulein Battenberg erschrak und fasste den Arm ihres Begleiters. 10:50, sagte Fabian. »Dankeschön, da muss ich mich beeilen.« Der junge Mann, der sie angesprochen hatte, bückte sich und nestelte umständlich an einem Schnürsenkel. Dann richtete er sich wieder auf und fragte verlegen lächelnd, »Haben Sie zufällig 50 Pfennige einstecken, die Sie entbehren könnten?« »Zufällig ja«, antwortete Fabian und gab ihm ein 2-Mark-Stück. »Oh, das ist schön. Haben Sie vielen Dank, mein Herr. Da brauche ich nicht bei der Heilsarmee zu übernachten.« Der Fremde zuckte entschuldigend die Achseln, lüftete den Hut und lief hastig davon. »Ein gebildeter Mensch«, meinte Fräulein Battenberg. »Ja, er fragte nach der Zeit, ehe er uns anbettelte.« Sie setzten ihren Weg fort. Fabian wusste nicht, wo das Mädchen wohnte. Er ließ sich führen, obwohl er die Gegend besser kannte als sie. »Das Schlimmste an der Geschichte ist das«, sagte er, »Labude hat allerdings 5 Jahre zu spät bemerkt, dass ihn Leda, eben jene Frau aus Hamburg, niemals lieb hatte. Sie hat ihn nicht betrogen, weil er zu selten bei ihr war. Sie betrog ihn, weil sie ihn nicht liebte. Er stand ihr nur individuell nahe. Er war nicht ihr Typus. Es gibt auch den umgekehrten Fall. Man kann jemanden mögen, weil er den richtigen Typus verkörpert, aber man kann seine Individualität nicht leiden. Und dass jemand in jeder Beziehung der Richtige ist, kommt das nicht vor?« »Man soll nicht gleich das Äußerste hoffen«, erwiderte Fabian. »Und was führt Sie außer Ihrem kriegerischen Vorsatz nach Sodom und Gomorra?« »Ich bin Referendar«, erklärte sie. »Meine Dissertation betraf eine Frage zum internationalen Filmrecht und eine große Berliner Filmgesellschaft will mich in ihrer Vertragsabteilung volontieren lassen. 150 Mark im Monat.« »Werden Sie doch Filmschauspielerin?« »Wenn es sein muss, auch das«, sagte sie entschlossen, und beide lachten. Sie gingen durch die Geisbergstraße. Nur selten durchquerte ein Auto die Nachtruhe. In den Vorgärten dufteten Blumenbeete. In einer Haustür streichelte sich ein Liebespaar. »Sogar der Mond scheint in dieser Stadt«, bemerkte die Kennerin des internationalen Filmrechts. Fabian drückte ihren Arm ein wenig. »Ist es nicht fast wie zu Hause?«, fragte er. »Aber Sie täuschen sich. Der Mondschein und der Blumenduft, die Stille und der kleinstädtische Kuss im Torbogen sind Illusionen. Dort drüben an dem Platz ist ein Café, in dem Chinesen mit Berliner Huren zusammensitzen. Nur Chinesen. Da vorn ist ein Lokal, wo parfümierte homosexuelle Burschen mit eleganten Schauspielern und smarten Engländern tanzen und ihre Fertigkeiten und den Preis bekannt geben. Und zum Schluss bezahlt das Ganze eine blond gefärbte Greisin, die dafür mitkommen darf. Soweit diese riesige Stadt aus Stein besteht, ist sie fast noch wie einst. Hinsichtlich der Bewohner gleicht sie längst einem Irrenhaus. Im Osten residiert das Verbrechen, im Zentrum die Gaunerei, im Norden das Elend, im Westen die Unzucht und in allen Himmelsrichtungen wohnt der Untergang. Und was kommt nach dem Untergang? Fabian pflückte einen kleinen Zweig, der über ein Gitter hing, und gab zur Antwort, ich fürchte die Dummheit. In der Stadt, aus der ich bin, ist die Dummheit schon eingetroffen, sagte das Mädchen. Aber was soll man tun? Wer ein Optimist ist, soll verzweifeln. Ich bin ein Melancholiker. Mir kann nicht viel passieren. Zum Selbstmord neige ich nicht, denn ich verspüre nichts von jenem Tatendrang, der andere nötigt, so lange mit dem Kopf gegen die Wand zu rennen, bis der Kopf nachgibt. Ich sehe zu und warte. Ich warte auf den Sieg der Anständigkeit. Dann könnte ich mich zur Verfügung stellen, aber ich warte darauf wie ein Ungläubiger auf Wunder. Liebes Fräulein, ich kenne Sie noch nicht. Trotzdem oder vielleicht gerade deswegen möchte ich Ihnen für den Umgang mit Menschen eine Arbeitshypothese anvertrauen, die sich bewährt hat. Es handelt sich um eine Theorie, die nicht richtig zu sein braucht, aber sie führt in der Praxis zu verwendbaren Ergebnissen. Und wie lautet Ihre Hypothese? Man halte hier jeden Menschen, mit Ausnahme der Kinder und Greise, bevor das Gegenteil nicht unwiderleglich bewiesen ist, für verrückt. Richten Sie sich danach, Sie werden bald erfahren, wie nützlich der Satz sein kann. Soll ich bei Ihnen damit beginnen? Fragte sie. Ich bitte darum. Sie schwiegen und überquerten den Nürnberger Platz. Ein Auto bremste dicht vor ihnen. Das Mädchen zitterte. Sie gingen in die Schaberstraße. In einem verwahrlosten Garten schrien Katzen. An den Rändern der Fußsteige standen Alleebäume, bedeckten den Weg mit Dunkelheit und verbargen den Himmel. »Ich bin angelangt«, sagte sie und machte vor dem Hause Nummer 17 Halt. In dem Hause, in dem auch Fabian wohnte. Er verbarg seine Verwunderung und fragte, ob er sie wiedersehen dürfe. »Wollen Sie es wirklich?« »Unter einer Bedingung, dass auch Sie es wünschen.« Sie nickte und legte einen Augenblick lang den Kopf an seine Schulter. »Ich will es auch.« Er drückte ihre Hand. »Diese Stadt ist so groß«, flüsterte sie und schwieg unschlüssig. »Werden Sie mich falsch verstehen, wenn ich Sie bitte, für eine halbe Stunde zu mir hinaufzukommen? Das Zimmer ist mir noch so fremd. Kein Wort klingt nach und keine Erinnerung, denn ich habe darin noch mit niemandem gesprochen und nichts ist da, woran es mich erinnern könnte. Und vor den Fenstern schwanken nachts schwarze Bäume.« Fabian sagte lauter, als er wollte, »Ich komme gern mit. Schließen Sie nur auf.« Sie steckte den Schlüssel ins Schloss und drehte um. Doch ehe sie die Tür aufschob, wandte sie sich noch einmal zu ihm. »Ich bin sehr in Sorge, dass Sie mich missverstehen.« Er drückte die Tür auf und schaltete die Treppenbeleuchtung ein. Dann ärgerte er sich, dass er sich dadurch verraten haben könnte. Aber sie wurde nicht stutzig, schloss hinter ihm ab und ging voraus. Er folgte und amüsierte sich über die Heimlichkeit, mit der er heute dieses Haus betrat. In welcher Etage mochte sie wohnen? Sie blieb tatsächlich vor der Tür seiner Wirtin, vor der Tür der Witwe Hohlfeld stehen und öffnete. Im Flur brannte Licht. Zwei junge Mädchen in rosa Hemdhöschen spielten mit einem grünen Luftballon Fußball. Sie erschraken und begannen vor Schreck zu kichern. Fräulein Backenberg stand starr. Da ging die Toilettentür auf und Herr Tröger, der sinnliche Stadtreisende, erschien im Pyjama. »Halten Sie Ihren Harem besser unter Verschluss«, brummte Fabian. Herr Tröger grinste, trieb die Mädchen in seinen Zerrei und riegelte ab. Fabian legte die Hand versehentlich auf die Klinke zu seinem eigenen Zimmer. »Um Gottes Willen«, flüsterte Fräulein Battenberg, »da wohnt jemand anderes.« »Pardon«, sagte Fabian und folgte ihr durch den Korridor in den letzten Raum. Er legte Hut und Mantel aufs Sofa, sie hängte ihren Mantel in den Schrank. »Eine fürchterliche Bude«, sagte sie lächelnd, »und 80 Mark im Monat.« »Ich zahle genauso viel«, tröstete er. Nebenan wurde gelärmt. Die Sprungfedern knirschten unwillig. »Die Nachbarschaft habe ich gratis«, meinte sie. »Bohren Sie ein Loch in die Wand und verlangen Sie Eintritt.« »Ach, ich bin so froh«, sie rieb sich die Hände wie vor einem Kamin, »wenn ich allein bin, wirkt dieser Salon noch viel grässlicher. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Wollen Sie sich mal die schaurigen Bäume anschauen?« Sie traten ans Fenster. »Heute sind sogar die Bäume freundlicher«, stellte sie fest. Dann sah sie ihn an und murmelte, »Das macht, weil ich sonst allein bin.« Er zog sie behutsam an sich und gab ihr einen Kuss. Sie küsste ihn wieder. »Nun wirst du denken, dass ich dich deshalb bat, mitzukommen.« »Freilich denke ich das«, gab er zur Antwort. »Aber du wusstest es selber noch nicht.« Sie rieb ihre Wange an der seinen und blickte durchs Fenster. »Wie heißt du eigentlich?« fragte er. »Cornelia.« Als sie nebeneinander im Bett lagen, sagte er ehrlich bekümmert, während er ihr mit den Händen über das Gesicht strich und dabei die Augen schloss, um das Gepräge des Gesichts zu spüren, »Weißt du noch, dass wir heute Abend einmal in einem Atelier saßen, hinter Göttinnen aus Gips, und dass du erzähltest, wie du die Männer für ihren Egoismus bestrafen willst?« Sie drückte lauter kleine Küsse auf seine Hände. Dann holte sie tief Atem und antwortete, An dem Vorsatz hat sich nichts geändert. Wirklich nicht. Aber mit dir mache ich eine Ausnahme. Mir ist ganz so, als ob ich dich lieb habe. Er setzte sich hoch, aber sie zog ihn wieder zu sich herab. Vorhin, als wir uns umarmten, habe ich geweint, flüsterte sie. Und als sie sich dessen erinnerte, traten ihr von neuem Tränen in die Augen. Aber sie lächelte unter diesen Tränen, und er war seit langem wieder einmal beinahe glücklich. Ich habe geweint, weil ich dich lieb habe. Aber dass ich dich lieb habe, das ist meine Sache, hörst du? Und es geht dich nichts an. Du sollst kommen und gehen, wann du willst. Und wenn du kommst, will ich mich freuen. Und wenn du gehst, will ich nicht traurig sein. Das verspreche ich dir. Sie drängte sich an ihn und presste ihren Körper an den seinen, dass beiden der Atem verging. So, rief sie, und jetzt habe ich Hunger. Er zog ein so verdutztes Gesicht, dass sie lachte. Sie erklärte ihm die Sache. Das ist so. Wenn ich wen lieb habe, ich meine, wenn mich jemand lieb gehabt hat, aber du verstehst mich schon, ja, dann habe ich hinterher immer fürchterlichen Hunger. Der Hunger hat nur einen Haken. Ich habe nichts zu essen da. Ich konnte ja nicht wissen, dass ich in dieser fürchterlichen Stadt so bald solchen Hunger bekäme. Sie lag auf dem Rücken und lächelte die Zimmerdecke an, die Engelsköpfe aus Stuck inbegriffen. Fabian stand auf und meinte, da müssen wir eben einbrechen. Dann hob er sie aus dem Bett, öffnete die Tür und zog die widerstrebende Cornelia in den Korridor. Sie sträubte sich, aber er fasste sie unter und sie spazierten, Adam und Eva zum Verwechseln ähnlich, den Flur entlang, bis vor Fabians Tür. »Das ist ja entsetzlich«, jammerte sie und wollte entfliehen. Aber er drückte die Klinke nieder und transportierte das Mädchen in sein Zimmer. Sie klapperte kläglich mit den Zähnen. Er machte Licht, verbeugte sich und äußerte feierlich, »Herr Dr. Fabian erlaubt sich, Fräulein Dr. Battenberg, in seinen Gemächern willkommen zu heißen.« Dann warf er sich auf sein Bett und biss vor Vergnügen ins Kopfkissen. »Nein«, sagte sie hinter ihm, »das ist nicht möglich.« Aber dann glaubte sie es doch und begann Schuhplattler zu tanzen. Er stand auf und sah ihr zu. »Du darfst dir nicht so laut hinten drauf klatschen«, erklärte er würdevoll. »Das ist bei Schuhplattler nicht anders«, meinte sie und tanzte weiter, so echt und so laut es ging. Dann schritt sie gemessen zum Tisch, setzte sich auf einen Stuhl, tat dabei, als ob sie ihr Kleid glatt striche, obwohl sie, augenfällig genug, nichts derartiges anhatte und sagte, »Bitte die Speisekarte.« Er schleppte Teller, Messer, Gabel, Brot und Wurst und Keks herbei und markierte, während sie aß, den aufmerksamen Oberkellner. Später stöberte sie auf seinem Bücherbrett herum, klemmte sich Lektüre unter den rechten Arm, bot ihm den linken und befahl majestätisch, »Bringen Sie mich unverzüglich in mein Appartement zurück.« Bevor sie das Licht auslöschten, verabredeten sie noch, dass sie ihn am nächsten Morgen wecken solle. Man entschied sich dafür, dass sie ihn, bis er munter sei, am Ohr zupfen werde. »Werden sich die Leute freuen, wenn ich mit dem Glockenschlag ins Büro trete«, sagte er begeistert. Abends wollten sie sich dann wieder in der Wohnung treffen. Wer zuerst da wäre, würde neben seiner Türklinke ein Bleistiftkreuz kritzeln. Man nahm sich vor, die Witwe Hohlfeld nach Möglichkeit nichts merken zu lassen. Dann löschte Cornelia das Licht aus.
11. Kapitel. Die Überraschung in der Fabrik. Der Kreuzberg und ein Sonderling. Das Leben ist eine schlechte Angewohnheit.
Punkt 8 Uhr durchquerte Fabian, stolz wie ein Marathonsieger im Ziel, die Toreinfahrt, nickte dem Portier vergnügt zu und rief, »Der Direktor schon da?« Der Portier legte den Finger an die Schirmmütze und schüttelte schläfrig den Kopf. Fabian strahlte vor Selbstbewusstsein. Er sprang die Treppe hoch, rannte durch die leeren Korridore und segelte ins Reklamebüro. Fischer, der seinen Begabungsmangel durch Pünktlichkeit zu ersetzen pflegte, war auch noch nicht da. Die Tatsache glich einem Rekord. Fabian nahm an seinem Schreibtisch Platz. Er wollte der Direktion ein Preisausschreiben vorschlagen und überflog die Notizen dazu. Die Fabrik sollte dem Einzelhandel 100.000 sehr billige Sonderpackungen zugänglich machen. Die Schachteln sollten nummeriert sein und Zigaretten 6 verschiedener Sorten ohne jeden Schriftaufdruck enthalten. Die Käuferschaft sollte erraten, wie viel Zigaretten der 6 bekannten Marken der Firma in der Packung enthalten wären. Wer eine billige Schachtel erwarb, musste, wenn er die Aufgabe lösen und einen der Preise gewinnen wollte, notgedrungen je eine der 6 Spezialpackungen kaufen, die seit langem im Handel waren. Also 6 Packungen außer der billigen Sonderschachtel. Wenn sich 100.000 Interessenten fanden, konnten automatisch 600.000 andere Packungen, insgesamt 700.000 Schachteln umgesetzt werden. Dazu kam die allgemeine Absatzsteigerung, die einem geschickt propagierten Kundenfang zu folgen pflegt. Fabian begann, eine ungefähre Kalkulation aufzustellen. Da erschien Fischer, rief »Nanu« und blickte dem Kollegen neugierig über die Schulter. »Der Entwurf fürs Preisausschreiben. Passen Sie auf, von heute ab bin ich ebenso pünktlich wie Sie.« Fischer zog das graue Lüsterjackett an, das er im Büro trug. »Wie wollen Sie das machen?« »Ich habe seit gestern einen schönen neuen Wecker«, meinte Fabian.
»Teuer?«
»Nein.« »Keinen Garantieschein gekriegt?«
»Auch nicht.«
»Das ist bedenklich.« Fischer wiegte den Kopf. »Darf ich Ihnen nachher mal meine Zweizeiler zeigen?«
»Gern. Heute habe ich Sinn für Lyrik.«
Da klopfte es. Der Hausbote Schneidereit, ein ältliches, wackeliges Faktotum, auch der Erfinder des Plattfußes geheißen, schob sich ins Zimmer. Er legte mürrisch einen großen gelben Brief auf Fabians Schreibtisch und entfernte sich wieder. Der Brief enthielt Fabians Papiere, eine Anweisung an die Hauptkasse und ein kurzes Schreiben mit diesem Inhalt. »Sehr geehrter Herr, die Firma sieht sich veranlasst, Ihnen unter dem heutigen Tage die Kündigung auszusprechen. Das am Monatsende zahlbare Gehalt wird Ihnen schon heute an der Kasse ausgefolgt werden. Wir haben uns erlaubt, aus freien Stücken in der Anlage ein Zeugnis beizufügen und wollen auch an dieser Stelle gern bekunden, dass Sie für die propagandistische Tätigkeit besonders qualifiziert erscheinen. Die Kündigung ist eine bedauerliche Folge der vom Aufsichtsrat beschlossenen Senkung des Reklamebudgets. Wir danken Ihnen für die dem Unternehmen geleistete Arbeit und wünschen Ihnen für Ihr weiteres Fortkommen das Beste.« Unterschrift aus. Fabian saß minutenlang, ohne sich zu rühren. Dann stand er auf, zog sich an, steckte den Brief in den Mantel und sagte zu Fischer: »Auf Wiedersehen. Lassen Sie sich's gut gehen.«
»Wo wollen Sie denn hin?«
»Man hat mir eben gekündigt.« Fischer sprang auf. Er war grün im Gesicht.
»Was Sie nicht sagen! Das hat Ihnen Breitkopf eingebrockt. So ein Ignorant!«
»Intrigant, meinen Sie«, verbesserte Fabian. Fischer trat auf den gekündigten Kollegen zu und drückte ihm mit feuchter Hand sein Bedauern aus.
»Na, zum Glück lässt Sie die Sache kalt. Sie sind ein patenter Kerl. Und zweitens haben Sie keine Frau am Hals. Aber Ihren neuen Wecker können Sie nun nicht brauchen.«
»Das bedauere ich am meisten«, sagte Fabian und setzte den Hut auf. Plötzlich stand Direktor Breitkopf im Zimmer, zögerte, als er sah, dass Fischer nicht allein war, und wünschte schließlich einen guten Morgen.
»Guten Morgen, Herr Direktor«,
grüßte Fischer und verbeugte sich zweimal. Fabian tat, als sehe er Breitkopf nicht, wandte sich dem Kollegen zu und sagte: »Auf dem Schreibtisch liegt mein Preisausschreibenprojekt. Ich vermache es Ihnen.« Damit verließ Fabian seine Wirkungsstätte und holte sich an der Kasse 270 Mark. Dann ging er, da er nicht arbeiten durfte, spazieren.
NDR Kultur am Morgen vorgelesen. Nico Hollonitsch las den 5. Auszug aus dem Roman »Der Gang vor die Hunde« von Erich Kästner, der heute vor 125 Jahren geboren wurde. Das Buch ist im Atrium Verlag erschienen. Sie finden die gesamte Lesung des Bayerischen Rundfunks in der ARD-Audiothek unter dem Titel Erich Kästner, Fabian. Die Fortsetzung folgt dann am Montag wieder um 8:30.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Klaas Christoffersen. Der Bundestag will heute über eine teilweise Legalisierung von Cannabis in Deutschland entscheiden. Die Gesetzespläne der Ampelkoalition sehen eine kontrollierte Freigabe mit zahlreichen Vorgaben und Regeln vor. Medizinverbände, Kriminalbeamte, Suchtberatungsstellen und die Justiz warnen vor der Legalisierung. Bundesgesundheitsminister Lauterbach will mit dem Gesetz Risiken begrenzen und den Schwarzmarkt zurückdrängen. Auf NDR Info sagte er, die jetzige Cannabispolitik sei gescheitert.
Wir haben stetig steigende Konsumzahlen, gerade bei jungen Menschen, wo der Konsum gefährlich ist. Und wir haben einen blühenden Schwarzmarkt, wir haben Begleitkriminalität, wir haben unsichere Produkte, Beimengungen, toxische Konzentrationen und wir haben einen großen Aufwand mit Drogenkriminalität. Wir mussten etwas machen und dahingehend, dass wir den Schwarzmarkt wegdrängen wollen und dass wir bei Kindern und Jugendlichen, aber überhaupt bei jungen Menschen aufklären, wie toxisch tatsächlich Cannabis ist. Es ist nicht so harmlos, wie es klingt.